Bitte mal es an.
Ich danke dir, Detlef. Ja, es ist 21 Uhr und die Zeit des Wartens hat ein Ende. Angeblich hat es in München immer noch nur noch 25 Grad, möglicherweise in der Isar. Mein Balkon weiß nichts davon, da sind es noch 30. Nichtsdestotrotz wird es jetzt noch heißer. Wir haben heute einen Special Guest da, nämlich den Stefan Töni aus der Schweiz, der erfolgreich sich den Zugang zu Gemeinderatsprotokollen erstritten hat. Und davon wird er uns jetzt berichten. Stefan, ich übergebe dir einfach mal.
Genau. Also ich erzähle zuerst kurz mal die Geschichte von Anfang an. Also das ging 2014 los. Da gab es nämlich ein neues kantonales Öffentlichkeitsgesetz. Das ist dasselbe wie ein Informationsfreiheitsgesetz, einfach Schweizer Bezeichnung. Und das war eben neu, weil bei uns ist das so, dass es nicht eins gibt, was für alle gilt, sondern jeder Kanton hat ein eigenes, der Bund hat auch ein eigenes. Und der Kanton Zug gehört da ein bisschen zu den Nachzüglern, der das erst 2014 eingeführt hat. Und dann dachte ich so Mitte 2015, da könnte man doch mal was machen. Und wollte von meiner Gemeinde alle Protokolle von den Gemeinderatssitzungen, also Gemeinderat ist die Exekutive von der Gemeinde, seit Inkrafttreten des Gesetzes, also rund ein Jahr lang. Und dann kam da erstmal zurück, ja, sagen Sie uns doch, was Sie genau suchen. Und das konnte ich natürlich nicht, weil ich auch nicht wusste, was ich suche, sondern ich wollte einfach mal sehen, was denn der Gemeinderat so alles tut. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne alles. Dann hieß es, ja, alles geht nicht, weil das wäre ja eine Fishing Expedition, nennen sie das. Also das ist so ein Begriff aus dem Amtshilferecht für Steuerstrafsachen, wo man dann, wo Länder bei anderen so Massenanfragen stellen und mal über alle ihre Bürger Bescheid wissen wollen, ob die irgendwas mit Geld im Nachbarland haben. Und dort geht das nicht, aber beim Informationsfreiheit ist das was anderes. Dort gibt es den Begriff eigentlich gar nicht. Ich habe mittlerweile gehört vom Patrick Breyer, dass es wohl in Deutschland bei Informationsfreiheitsanfragen auch so einen Trick gibt, den man hier versuchen. Das nennt sich dann irgendwie Ausforschungsverbot. Also in etwa dasselbe Problem. Ja, und damit habe ich mich natürlich nicht abgefunden, weil das Gesetz gibt das einfach auch nicht her, dass man da sagen kann, ja, du darfst jetzt nur die einzelnen Tagesordnungspunkte für sich betrachten, aber nicht alle zusammen. Also bin ich da durch die Instanzen gezogen. Das geht bei uns zuerst an den Regierungsrat, das ist die kantonale Exekutive. Von dort ans kantonale Verwaltungsgericht. Die fanden das alle genauso, wie der Gemeinderat das geschrieben hat. Wahrscheinlich war das auch vorher abgesprochen, würde ich jetzt mal postulieren, zumindest mit dem Regierungsrat. Und dann bin ich dann 2017 war das schon, also das hat dann auch lange gedauert, ans Bundesgericht gelangt und wollte, dass die das kantonale Urteil da aufheben und dass ich schließlich die Protokolle bekomme. Und das haben die dann auch so gesehen. Das Urteil ist vom 17. Ich hab's, also vom 17. Juli. Ich habe es allerdings erst am 2. August erhalten. Ja. Und die haben mir quasi in allen Punkten recht gegeben, dass das also nicht geht, dass man das auf einzelne Teile beschränkt. Und ja, jetzt wird es wahrscheinlich dann eine Fortsetzung geben, die sich darum dreht, was es denn kosten darf. Und vielleicht noch darum, was ich denn genau erhalte. Oder beziehungsweise welche Stellen sie denn schwärzen dürfen und so weiter. Wobei, Ich bin ja da der Meinung, dass eigentlich außer Anonymisieren da gar nichts geht, weil da gibt es nämlich noch ein Spezialgesetz dafür, das ist das Gemeindegesetz und das ermächtigt die Gemeinden eigentlich, diese Protokolle zu publizieren in anonymisierter Form auf ihrer Webseite. Und was auf der Webseite sein darf, das wird man mir ja wohl auch Einsicht gewähren dürfen. Also ist da meiner Meinung nach gar nichts mit irgendwie die Hälfte weglassen oder jetzt finden, da wären jetzt Geschäftsgeheimnisse drin. Anonymisieren, klar, bin ich auch für, finde ich gut. Aber das kann auch nicht unendlich teuer sein, auch wenn das 500 Seiten Protokolle sind. Mal schauen, was da rumkommt. Aber jetzt ist erstmal gewonnen. Das Ganze hat auch eine Stange Geld gekostet, respektive jetzt eben nicht gekostet, weil ich das zurückbekomme. Das waren vor dem Regierungsrat, der wollte 1200 Franken, damit er sich mit der Beschwerde befasst. Dasselbe vor dem Verwaltungsgericht nochmal. Und das Bundesgericht wollte 2000 Franken Kostenvorschuss haben, die ich dann jetzt auch wieder zurückbekomme. Also muss man schon ganz viel Geld aufwerfen, um da in letzter Instanz recht zu bekommen. Finde ich auch etwas übertrieben, dass das so viel kosten soll, wer kann das schon bezahlen? Also ich war jetzt in der glücklichen Lage, dass ich das kann, aber das können wahrscheinlich nicht viele. Warum die Anfragen auch etwas selten sind und was man so hört, zieren sich nicht gerade wenige Verwaltungen sehr darum, da Auskunft zu geben. Also scheint ein größeres Problem zu sein und ich bleibe da auf jeden Fall dran. Apropos dranbleiben, ich habe jetzt auch gerade noch eine Motion an die Gemeindeversammlung gestellt. Das ist die Legislative von der Gemeinde. Kann also jeder Bürger hingehen und abstimmen. Dass wir den Gemeinderat verpflichten, diese Protokolle, wie das das Gemeindegesetz auch vorsieht, auf der Webseite zu publizieren. Mal schauen, ob da was draus wird. Ich nehme an, die Gemeindepräsidentin wird sich da hinstellen und sagen, das kostet aber unglaublich viel. Und dann werden wir sehen, ob die Leute das glauben. Also ich mag das nicht glauben, weil eben anonymisieren ist nicht so unendlich teuer. Und vor allem, wenn man das von Beginn weg richtig macht, mit der richtigen Unterstützung durch Tools, dann kann das nicht so schwer sein. Jo, jetzt habe ich einen Haufen geredet. Gibt's denn Fragen?
Ja, Stefan, zunächst mal ein herzliches Dankeschön für den Vortrag. Und zusammengefasst muss ich sagen, Mensch, das ist ja wie in Deutschland. Die wollen auch alle nicht damit rausrücken. Das sind alles streng geheime Sachen, die wahrscheinlich umgehend zum Untergang des Abendlandes führen würden, wenn sie öffentlich wären. Wir sind vielleicht ein bisschen weiter, aber auch nicht gerade im Tal der Glückseligen. Also auch bei uns sträuben sich Verwaltungen. Ich habe es gerade entnommen, wir sind ein bisschen anders aufgebaut. Eine Gemeindeexekutive und Legislative in dieser Form kenne ich jetzt eigentlich nicht. Das wäre dann vielleicht der Bürgermeister und der Gemeinderat. Ja, das würde man in größeren Städten schon hinhaben. Aber so ausdrücklich ist es, glaube ich, bei uns nicht geregelt. Aber nichtsdestotrotz, super Sache. Herzlichen Glückwunsch, dass du erfolgreich warst. Ganz toll. Ich freue mich wie ein Schneekönig. ja, ich frage jetzt erstmal in die Runde, ob sonst jemand Fragen hat.
Jo, dann poste ich noch den Link zu dem Urteil.
Ja, gerne. Interessiert uns sicher. Jetzt mal eine Frage. Du bist da seit 2014 dran. Also eine ganze Ecke Zeit. Wie viel Zeit war es denn effektiv? Dazwischen sind ja immer Pausen. Also sprich, wie viel Energie muss man da so in der Schweiz aufwenden, damit man so weit kommt?
Ja, das hat schon einiges an Zeit gekostet, da ich ja auch alle Beschwerden selbst geschrieben habe. Das geht bei uns sogar vor Bundesgericht. Dafür habe ich mir den Anwalt gespart. Aber das dürften schon in die hunderten Stunden gehen, insgesamt über alle Instanzen.
Ja, das kann ich mir lieber vorstellen. Wir haben ja auch immer das eine oder andere Verfahren laufen. Es ist unglaublich, was da an Zeit verbraten wird. Ja, eine Frage, die ich habe es gerade schon angeschnitten. In der Schweiz ist das vielleicht ein bisschen offizieller. Mit Gemeinde, Legislative und Exekutive hätte ich jetzt, hat mit dem Ding eigentlich nichts zu tun, aber ich bin neugierig. Werden die beiden Teile gewählt oder wie läuft das?
Das hängt von der Gemeinde ab oder von der Stadt. In den Städten ist es meist so, dass es ein Gemeindeparlament gibt. Das nennt sich zum Beispiel Großer Gemeinderat, aber auch Einwohnerrat oder sowas in der Art. Das wird gewählt, Proportionalwahl mit Listen. In den kleineren Gemeinden gibt es kein Parlament und dort ist Gemeindeversammlung. Da kann also effektiv jeder Gemeindebürger hingehen und selbst abstimmen über Sachfragen, auch übers Budget und so weiter. Was es dann aber immer gibt, ist eine Exekutive, also ein politisches Organ, das die Verwaltung steuert. Das nennt sich zum Beispiel in den Städten meist Stadtrat und in den Gemeinden meist Gemeinderat.
Ah ja, gut zu wissen. Und dieser Stadtrat und Gemeinderat, wird das gewählt oder wird der Bürgermeister da gewählt? Also ich kenne mich da jetzt bei euch nicht so aus.
Nein, die werden alle gewählt. Bei uns ist das so. Das ist eine Majorzwahl, das heißt, jeder von denen braucht eine Stimmenmehrheit. Da gibt es auch einen zweiten Wahlgang, wenn da keine Mehrheit zustande kommt für einen Kandidaten. Also du als Wähler hast du da einen Zettel, kannst bei uns sind das fünf Namen draufschreiben, die du da wählen möchtest, und es sind die gewählt, die eine Mehrheit der Stimmenden wollten, und wenn es keine Mehrheit gibt, dann wird nochmal gewählt.
Ah ja, ist ja interessant, finde ich. Eigentlich ganz witzig. Das könnte manche Stadt bei uns auch vertragen.
Ja, und das Ganze ist dann auch eine Kollegialbehörde, also die sind grundsätzlich mal alle gleich. Es gibt zwar einen Gemeindepräsidenten, der ist aber mehr so wie ein Vorstandsvorsitzender, der erste unter vielen. Und einige Beschlüsse, da braucht es auch immer alle von denen oder beziehungsweise eine Mehrheit. Und da wird durch Mehrheit entschieden und es ist nicht einer, der sagt, wo es lang geht.
Ja, das ist ja gar kein dummes Konzept. Nichtsdestotrotz ist man sich bei den Leuten ja offensichtlich sehr einig, dass Gemeinderatsprotokolle, damit wir wieder zum Thema zurückkommen, eine ganz streng vertrauliche Geschichte sind. Und wenn ich das richtig gehört habe, eröffnet, oder hat ja das Bundesgericht eröffnet, dass du im Endeffekt ausschließlich auf persönliche Daten, das, was auf der Gemeindeebene meistens sehr schwierig ist. Ich nehme an, auch in der Schweiz werden dazu Sachen wie Bebauungspläne entschieden, wo man noch so viel schwärzen kann. Es ist halt immer klar, wer gemeint ist. Aber es gibt auch Sachen, die kann man ganz gut anonymisieren. Das hat ja eigentlich alles eröffnet. Du hast es vorher schon angeschnitten, auch Firmengeheimnisse. Das ist bei uns öfter so ein Thema, weil wir haben ja größere Aufträge, sind auch Gemeinden verpflichtet, dass sie ein Ausschreibungsverfahren durchführen. Da können dann in den Angeboten durchaus neue vertrauliche Informationen drin stehen. Ist sowas auch angesprochen worden oder wie geht die Schweiz da damit um?
Ja, genau so. Also die Gemeinden müssen auch ausschreiben, wenn es um viel Geld geht, und die Firmen beharren darauf, dass das streng geheim ist, was da ihr Angebot ist, und das wird ihnen auch zugestanden. Mal sehen, wie das hier aussieht. Ich denke ja nicht, dass die Angebote jetzt im Protokoll drin stehen, sondern da wird nur die Meinung von diesem und jenem Mitglied des Gemeinderates drin stehen, was er denn dazu findet. Und nachher irgendeine Abstimmung, wen sie denn jetzt den Zuschlag geben, ob das so geheim sein kann, da wage ich mal zu bezweifeln.
Ja, da würde ich da jetzt einfach mal zustimmen. Ich mache außer Ausschreibungen und die vergabeentscheidenden Unterlagen, ich sage es mal so, da gehören zwar die Angebote natürlich dazu, aber nicht die Inhalte. Also sprich, da geht es dann wirklich um Kohle und Leistungsumfang und sowas. Und ich bin der bescheidenen Meinung, dass sowas nicht geheim sein darf. Ist auch in Deutschland nicht so. Im Gegenteil, der Scheiß ist veröffentlichungspflichtig, wenn es denn gemacht wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass es in der Schweiz dann nicht viel anders sein wird und bin gespannt, wie es dann bei dir weitergeht, ob man sich dann auch versucht, irgendwelche Kniffe einfallen zu lassen oder ob das dann relativ schmerzfrei geht.
Genau, also ich denke, was passieren wird, ist, dass die das versuchen, loszuwerden oder mindestens zu minimieren, indem sie einfach die Kosten hochdrehen.
Ja, der Trick ist ja auch sehr beliebt. In der Regel bleibt dann entweder in einem gewissen Rahmen zu zahlen, wenn es unverschämt wird, geht oft eine Beschwerde, dass dann die vorgesetzte Behörde das dann doch mal einsieht oder die Öffentlichkeit scheut. Oder im Zweifelsfall muss man halt mal vor Gericht.
Jo, das denke ich auch. Das könnte hier auch noch passieren. Aber eben, ich gehe da jetzt auch noch politisch ran, indem ich eben diesen Antrag an die Gemeindeversammlung stelle, dass es gleich öffentlich wird. Und das wird jetzt natürlich schwierig zu sagen, das geht nicht, wenn vorher das Bundesgericht gesagt hat, doch, das geht.
Ja, zum Glück. Gut, wir führen hier einen Dialog. Hat sonst noch jemand eine Frage?
Ich hätte noch eine Frage an Stefan. Wie ist es dann mit den Gemeinderat- oder Stadtratssitzungen? Sind die öffentlich für die Bürger zugänglich?
Nein, die sind geschlossen.
Die sind geschlossen, echt? Okay. Weil bei uns ist ja auch so, ich gehe öfters in die Stadtratssitzung bei uns im Ort. Die sind dann schon öffentlich, haben dann manchmal halt einen nicht öffentlichen Teil, wenn sie Personalsachen oder so besprechen. Aber ich hatte dann auch angeregt, weil wir jetzt eine neue Webseite haben, dass sie doch bitte die Bebauungspläne, wenn sie da irgendwas erörtern, da wird gebaut oder eine Straße oder ein Haus oder was weiß ich was, dass sie das auch online stehen. Weil bis jetzt war es so, dass man das dann immer geheißen hat, die liegen da und da in der Gemeinde oder in der Stadt aus und dann kann man die einsehen. Und ich finde, die könnten sie auch ruhig ins Internet reinstellen. Dann spart man sich den Weg da in die Gemeinde oder in die Stadtverwaltung. Ja,
ja. Die Baustelle kennen wir hier auch. Dass vieles heißt dann, also zuerst mal wird es im Amtsblatt publiziert, wo man dafür bezahlen muss, dass man das erhält. Und dann steht da drin, ja, schau doch bei der Gemeinde, das liegt da aus. Und das ist einfach eine Informationspolitik aus dem 19. Jahrhundert.
Jo, danke dir, Stefan. Haben wir noch weitere Fragen?
Das haben wir dann nur für deinen Kanton und das kannst du nicht auch dann die ganze Schweiz anwenden, oder wie?
Ja und nein. Also formal nein, weil jeder Kanton hat sein eigenes Gesetz, aber praktisch hat das schon Auswirkungen auf die ganze Schweiz, weil die Gesetze sind sich alle sehr, sehr ähnlich.
Okay, also hast du auch schon eine Art Präzedenzfall damit es geschaffen.
Jupp.
Ja, sehr cool. Glückwunsch.
Ja, da hätte ich dann doch wieder eine allgemeine Frage dazu. Die Gesetze sind sich sehr, sehr ähnlich, sagst du. Das wird es mit Sicherheit erleichtern. Gibt es in der Schweiz auch diese, das ist ja auch eine föderalistische Struktur, Müssen da die Bundesgerichte dann auch 37.000 Nebenvorschriften des jeweiligen Kantons beachten, oder ist das ein bisschen einheitlicher?
Nein, das ist genauso. Also wahrscheinlich noch schlimmer als in Deutschland. Das ist ja so, dass wir zum Beispiel auch in einem Kanton jeder Kanton hat eine eigene Verwaltungsgerichtsordnung.
Ja, da können wir hier auch mit denen in Bayern ganz speziell. Das geht.
Jo, also das ist alles. Also ich finde Föderalismus ja nicht per se falsch, aber einige Dinge, die müssten einfach mal vereinheitlicht werden, wo es einfach keinen Sinn macht in so kleinräumigen Strukturen. Man muss ja denken, der Kanton Zug, der ist nicht wie Bayern. Der Kanton Zug, der hat 100.000 Einwohner. That's it. Und dazu sagen, wir haben jetzt jedes Gesetz noch mal ein eigenes, das ist einfach too much.
Also ich finde Föderalismus an sich eigentlich ganz toll. Das hält gewisse Probleme fast klein. Es gibt aber auch es gibt eine Verwaltungsschiene, und die kann man ruhig vereinheitlichen. Die ist meistens historisch gewachsen. Zum Beispiel haben wir in Bayern hier ja 7 Bezirke. Wir haben auch 7 Verwaltungsgerichtsbezirke. Und wer jetzt meint, dass das die gleichen Gebiete sind, der hat sich geschnitten. Das geht natürlich anders und sorgt für haufenweise Verwirrung. Und solchen, denke ich, kann man bei aller Liebe zum Föderalismus ruhig mal aufräumen. Ja, weitere Fragen? Ich höre nichts, ich sehe nichts. Dann bleibt mir eigentlich nur, dir ganz herzlich zu danken und dich zum Weitermachen zu ermuntern. Ganz tolle Sache. Das sind diese kleinen Schritte, die Sache durchaus voranbringen und auch wieder größere ermöglichen. Also danke dir, Stefan. Auch danke für die Arbeit und den Prozess, und mach weiter so.
Danke.
Ja, von meiner Seite auch Dankeschön, weil ich habe dich gestern kurzfristig angeschrieben, dass du spontan dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du da warst. Und viele Grüße in die Schweiz.
Danke.
Gut, dann muss ich erstmals. Ja, da geht's weiter. Infos aus den Bezirken. Herr Hammer. Ja, also war sehr interessant mit Stefan, und dann kommen wir zu den Infos aus den Bezirken. Wir starten wie immer mit Mittelfranken.
Ja, das ist leider jetzt ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich habe alles ins Pad geschrieben. Wir haben natürlich unsere Stammtische und Termine, die wir hier vornehmen. Wir haben nächsten Montag zum Beispiel Vorstandssitzung des Bezirks Mittelfranken in der LGS. LGS heißt das, der Landes. Wir haben nur eine GS, ja, in der GS Mittelfranken. Ja, und dann am 18.09. haben wir natürlich hier in Mittelfranken dem Landesvorstand zu Gast bei seiner Klausurtagung. Ja, ansonsten haben wir ein wenig Sommerloch, aber es geht auch schon sehr gut los. Was mir besonders gut gefallen hat diese Woche war, es wird ja immer über den P-Shop hergezogen, dass der seine Waren nicht richtig liefert oder liefern kann. Wir haben mal das einen Test gemacht und haben mal 10.000 Kandidatenflyer bestellt und zwei Piratenfahnen, also eine ganz große und eine etwas kleinere. Muss sagen, 3 Tage später war das Zeugs da. Und Hut ab. Also wenn das weiterhin so geht im Wahlkampf, dann wird es auch funktionieren. Das möchte ich nur mal sagen, dass es durchaus auch positive Dinge gibt, über den P-Shop zu sagen.
Danke, Detlef. Das sind nicht nur gute Nachrichten aus Mittelfranken, sondern auch vom P-Shop. Das haben wir gleich doppelt. Super. Haben wir Fragen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein.
Na, jetzt hätte ich fast eine
Dann
Frage
kommt.
gestellt.
Ja, dann mach doch.
Habt ihr denn generell einen generellen Plan, wann, wie, wo ihr was bestellen wollt?
Noch nicht, aber ich sage mal 10 Minuten, 2 Tage, dann haben wir einen.
Das Letzte, was ich.
Also, die Mittelfranken, Mario, haben natürlich schon, also ich für meinen Kreisverband, wir sind sehr aktiv da. Das heißt also, wir haben ganz konkrete Vorstellungen, welche Kandidaten, Plakate wir bestellen, wie wir das auch finanzieren, wie wir Anträge stellen in den Landesverband. Und wir werden diese Woche noch einiges zu Ende bringen. Wir verwalten hier ja im Bezirk Mittelfranken 6 Gliederungen und wir sind da gerade dabei, Informationen einzusammeln. Aber diese Woche wollen wir starten, weil wir wissen natürlich auch, je später wir bestellen, desto länger dauert es natürlich, weil wenn alle auf einmal bestellen, kommt der P-Shop natürlich, da kommt eigentlich jeder Shop in Schwierigkeiten, Lieferschwierigkeiten. Das heißt also, wer schnell bestellt, bekommt auch schnell seine Ware. Das ist unsere Erkenntnis aus der ersten Aktion, die wir gemacht haben.
Ich weiß nicht, ob der Martin das bestätigen kann. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass der aktuelle Lieferzeitpunkt beim 28.8. sitzt.
Für was?
Plakate?
Also vielleicht können wir ja mal kurz dann auch das nachholen, was der liebe Dietmar jetzt noch nicht vergessen hat, bevor er zu den Berichten aus den Bezirken gegangen ist. Ich sollte Schrägstrich, wollte nämlich noch ein bisschen was berichten zum aktuellen Stand. Auf Termin festlegen können wir uns noch nicht wirklich. Ich kann sagen, dass ja inzwischen einiges im P-Shop drin ist. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, das, was jetzt hier an Plakaten im P-Shop ist, bereits die Bedienung für, ich sage es jetzt mal salopp, eine Einzelaktion aus Baden-Württemberg. Das sind noch nicht, es ist zwar schon das Design in Anlehnung, aber es sind noch nicht die Plakate, die kommen sollen. Die sind jetzt genauso wie der Wahlkampfprogrammflyer, gibt übrigens einen DIN-langen, einen 12-seitigen. Sind jetzt in der finalen Mache. Ziel ist da, dass wir da also tatsächlich so irgendwann, ja, Woche spätestens 2, das Ganze dann hoffentlich auch im P-Shop haben. Also 28.8. habe ich zwischendurch auch mal gehört. Ich hoffe, meine, dass wir da auch früher kommen werden. Im Moment ist es so, dass Elias und sein Team sich verstärkt auch schon um das Thema Videospot und sowas kümmern. Das heißt, bei dem anderen ist tatsächlich so ein bisschen im Bereich Finish. Und von daher sind wir da vorsichtig optimistisch, dass das tatsächlich auch vor dem 28.8. reingeht. Aber Termine nennen, ja, bin ich mir auch etwas unsicher.
Ja, ist, glaube ich, auch nicht ein Job, Martin. Aber danke für den Kurzbericht. Ich hatte ihn oben tatsächlich vergessen, haben auch nicht wen geschrieben gehabt. Das war vielleicht der Fehler. Ich hoffe, du konntest für ein bisschen Klarheit sorgen. Wirklich für Klarheit kann an der Stelle natürlich nur der P-Shop bzw. der Bufo sorgen. Und ich nehme mal an, sie werden das spätestens nächsten Donnerstag erledigen, wenn nicht sogar schon vorher. Ich vernahm aus der Ecke aber durchaus positive Signale, dass man die Plakate durchaus demnächst rauskriegt.
Ansonsten der Hinweis war ja eben vom Detlef schon. Wir haben bei uns hier in Bayern jetzt am Samstag ein Treffen. Das geht los quasi mit einem Treffen unserer Wahlkampforga und der Kandidaten, wie auch anderer Interessierter, wo ich dann tatsächlich nochmal, ja, ich sage jetzt mal salopp aus dem Nähkästchen plaudere. Ich bin da ja auch in dieser Bundesmail-Mailingliste drin und werde einfach mal zeigen, so, wo ist wie der aktuelle Stand. Was sicherlich noch ein Weilchen brauchen wird, das sind die Spitzenkandidatenplakate, die sind relativ aufwendig, aber es sind bereits Bauzaunbanner und sowas quasi im Bereich. Da wird also mit Sicherheit noch das eine oder andere kommen. Das werden wir eben dann am Samstag, werde ich eine Präsentation dazu machen und auch nochmal so ein bisschen, wie der geplante zeitliche Ablauf ist. Und daher hoffen wir auch, dass wir dann eben zumindest mal eine gewisse Terminierung machen können, wann wir was bestellen.
Jo, danke dir, Martin. Dann können wir, glaube ich, weitergehen zu Niederbayern. Überraschung, es steht was drin bei Niederbayern. Am Montag war in Niederbayern der außerordentliche Kreisparteitag zu Landshut in der Gaststätte zur Insel. Es war leider nur ein Mitglied anwesend. Jo, viel mehr gibt es an der Stelle dazu nicht zu sagen, in 14 Tagen mehr. Gehen wir über zu Oberbayern. Ist jemand an Oberbayern anwesend, der Dinge berichten möchte?
Ja, klar. Also wirklich viel gibt es nicht zu berichten. Wir sind in der Vorbereitung fürs Sommerfest. Diverse Kleinigkeiten noch herrichten. Haben ja schon gesagt, Samstag ab 15 Uhr mit dem Vortrag von Thomas Mayer und danach das Sommerfest. Ansonsten sind alle immer noch in den danach Unterstützer-Unterschriftenphase, gerade etwas ruhiger. Genau.
Danke dir, Basti. Gibt's Fragen dazu?
Ja, warum habe ich von dem etwas ruhiger nichts gemerkt?
Das ist eine gute
Ja.
Frage.
Das liegt an deinem Job, Martin. Ich glaube, da wird es so schnell nicht ruhiger werden. Ja, gehen wir weiter nach Oberfranken. Gibt es Neuigkeiten aus Oberfranken? Kommt, Leute, überrascht mich. Gut, Oberfranken tut Dinge. Wie sieht es in der Oberpfalz aus? Ich sah jemanden.
Da könnte ich
Detlef?
gleich was dazu sagen zu Oberfranken. Und zwar, wir haben in Oberfranken tatsächlich einen Kreisverband, der tätig ist. Die bestellen auch viele Dinge aus dem B-Shop. Diese B-Shop-Bestellungen flutschen auch da super. Und unser Direktkandidat aus Hof Wunsiedel ist sehr rührig, der Herr Böhm. Und ja, also ich beobachte das sehr genau, was da passiert.
Okay, danke dir, Detlef. Du sitzt ja auch näher dran und hältst die Verbindungen. Also auch Oberfranken tut sinnvolle Dinge. Dann gehen wir doch mal dahin, wo die sinnvollen Dinge normal überhaupt keine Überraschung sind, in die Oberpfalz.
Also Dietmeister, bau halt nicht gleich so am Anfang so viel Druck auf, das ist ja furchtbar. Okay, also wir haben tatsächlich Dinge getan und tun demnächst auch noch Dinge. Also nachdem ich jetzt meine Direktkandidatur geschafft habe, geht es jetzt gerade so richtig los. Ich hatte jetzt meine erste Podiumsdiskussion. Ich habe mein Plakat designt, ich habe mir Visitenkarten bestellt. Wir haben eine Grobplanung von Wahlkampfsachen gemacht. Genau. Ansonsten haben wir halt wieder mal Freihafen. Der nächste ist am 11. Das letzte Mal im DNA, weil das leider zumacht. Danach müssen wir uns eine neue Location für unseren Freihafen suchen. Der Turnus bleibt aber gleich. Also es wird dann nur halt woanders stattfinden. Wir haben schon was im Auge, aber das werde ich dann verkünden, wenn es soweit ist. Und ansonsten ist jetzt nicht so recht viel passiert. Also es ist jetzt tatsächlich hauptsächlich Wahlkampf, so der übliche Kram.
Ich danke dir, Katz. Ja, der übliche Kram, das ist ein Haufen Arbeit. Und ich habe den Eindruck, ihr macht das großartig. Ganz herzlich danke dafür. Haben wir Fragen dazu? Ich höre nichts, dann hüpfen wir doch zielgerichtet nach Schwaben. Martin, möchtest du Dinge erzählen?
Ja, also bei uns ist von insgesamt drei Direktkandidaten, die wir aufgestellt haben, hat einer tatsächlich geschafft, seine 200 Unterschriften zusammenzukriegen und ist auch zur Wahl zugelassen. Am 13.8., das ist der Sonntag in einer Woche, haben wir einen außerordentlichen Parteitag bei mir in Kaufbeuren Ostallgäu, der notwendig geworden ist, weil der stellvertretende Vorsitzende aus der Partei ausgetreten ist. Bei einem Dreiervorstand wird es dann eben zur Handlungsunfähigkeit. Mal gucken, wie es da weitergeht, ob ich demnächst ein Vorstandsamt weniger habe oder nicht. Ja, genau, Schwaben.
Danke dir, Martin. Wir drücken dir natürlich die Daumen, dass das wieder was wird. Jo, auch gute Nachrichten aus Schwaben. Dann schauen wir mal, haben wir was aus Unterfranken? Benjamin hat sich leider entschuldigt. Ist sonst jemand aus Unterfranken da? Offensichtlich nicht. Dann sage ich kurz was dazu. Benjamin Wildenauer wird demnächst seine Pirates-Tour starten und wünscht sich noch Mitfahrer und Beteiligte. Genaue Details stehen im Diskurs und wird auch am Samstag Thema sein. Also kommt zuhauf und macht mit.
Wortmeldung.
Gerne, Thomas.
Kleine Ergänzung zu Unterfranken. Wir haben gestern Zugangsdaten bekommen. Also Unterfranken ist seit gestern im SNAFU vorhanden. Also wir sind gerade am Einrichten. Das heißt, die können auch bald wieder Vorstandsmails empfangen.
Oh mein Gott, welch gute Nachrichten.
Okay, das
Ja,
heißt es.
danke dir, Thomas.
Ja, vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung zu der Piraten-Ape-Tour. Wer am Samstag es nicht schaffen sollte, die LGS, wäre natürlich unheimlich schade. Wir haben den Sonntagabend 20 Uhr Wahlkampf-Orga-Termin genommen, um da uns das nächste Mal in Vorbereitung dieser Ape-Tour zu treffen. Wer also Samstag nicht kann, kann sich ja schon mal den Sonntag 20 Uhr im Kalender eintragen.
Ja, danke dir, Martin. Fragen dazu? Gut, dann hüpfen wir mal weiter in der Tagesordnung. Ich frage jetzt einfach mal ganz unauffällig, ob Mandatsträger anwesend sind. Ich höre nichts, ich habe auch keine gesehen. Dann hüpfen wir weiter. Berichte der bayerischen Kandidaten. Ja, das ist neu. Kat hat schon berichtet,
Ich
darfst
kann
aber
was von
gerne
meiner
machen, wenn
Podium,
das.
ich kann von meiner Podiumsdiskussion was erzählen.
Ja, dann macht es doch.
Also, ich wurde am 24. Juli zu einer Podiumsdiskussion eingeladen vom Stadtjugendring Regensburg. Das war eine Ausstellungseröffnung, die Jugendliche zum Wählen bringen soll. Das war eine sehr hübsche Ausstellung gewesen. Und sie haben mir vorher nicht gesagt, dass es eine Podiumsdiskussion war. Als ich dann hingekommen bin, hieß es, ach ja, ihr werdet da von einem Schülervertreter Fragen gestellt bekommen. Viel Spaß damit. So, okay, es war aber, also es war eine sehr schöne Diskussion. Ihr könnt es auch mal schauen. Ich habe auf meinem Kandidaten-Account habe ich das Video geteilt mit unseren Abschlussstatements. Fotos direkt von der Podiumsdiskussion sollte ich theoretisch eigentlich noch bekommen, habe ich bisher allerdings nicht bekommen. Dank der wundervollen Bayern-Marina, wo wir ganz viele tolle Dinge gelernt haben, habe ich mich, glaube ich, bei der Podiumsdiskussion einigermaßen gut schlagen und hoffe drauf, dass noch ganz viele weitere Podiumsdiskussionen kommen werden. Es hat nämlich erstaunlich viel Spaß gemacht.
Super, das höre ich gern. Ganz
Wortmeldung.
tolle Sache. Ich hätte vorher noch eine Bitte an dich, Kat. Schickst du bitte an Benny noch kurz den Link zu deinem Kandidaten-Account, dann können wir den ins Pad aufnehmen. Detlef.
Ich habe noch eine Frage an Kat und zwar in Sachen OB Regensburg. Hat sich denn da was Neues ergeben, das wir politisch ausschlachten können?
Also gegen den Wohlbergs und ein paar andere ist jetzt offiziell Anklage erhoben worden. Die Verhandlung ist noch nicht klar, wann die sein wird, vermutlich erst im Herbst. Gegen ein paar andere wird noch ermittelt. Ja, genau. Also die neue Entwicklung ist jetzt praktisch, dass gegen Wohlbergs Anklage erhoben wird. Und was vielleicht auch noch interessant ist, der Chefredakteur vom Wochenblatt Regensburg steht am 28. August wegen übler Nachrede gegen unsere Stadträtin vor Gericht. Also da könnten wir eventuell auch irgendwie was ausschlachten, wenn ihr das möchtet.
Ach, das war doch nicht etwa politisch eingefärbt, was er da von sich gegeben hat.
Furchtbar. Das war auch wegen dieser Sache mit Wohlbergs. Da ist ja Tina damals aus der Koalition ausgetreten, nachdem Wohlbergs sie die Stadträte gebeten hatte, zu seinem Gunsten bei der Staatsanwaltschaft auszusagen. Und das hat sie aber nicht öffentlich gemacht. Das hat er ja nur nicht öffentlich in Sitzung gemacht. Also sie hat den Grund nicht öffentlich gemacht. Sie hat nur gesagt, sie erträgt es nicht mehr. Und daraufhin hat halt dieser Mensch im Wochenblatt einen unsäglichen Artikel geschrieben, also wirklich unsäglich. Wo er sie unter anderem als politische Meuchelmörderin bezeichnet hat und dass sie eigentlich nur dem Staat auf der Tasche liegt. Und Tina hat ihn daraufhin angezeigt, wegen übler Nachrede und Beleidigung. Und die Gerichtsverhandlung ist, wie gesagt, am 28. August. Das ist der erste Tag von meinem Wahlkampfurlaub. Also ich werde da, wenn die Verhandlung öffentlich ist, definitiv dabei sein.
Ja, super. Da sind wir schon mal sehr gespannt, wie das... Super, da sind wir schon mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Haben wir noch Fragen dazu? Gut, ich höre nichts, ich sehe nichts. Dann sage ich danke, Kat, das ist schon mal großartig. Haben wir weitere Kandidaten, die sich präsentieren möchten? Schade, das muss man noch üben. Da werden wir es fürs nächste Mal mehr Dinge tun. Dann haben wir einen Bericht der jungen Behörden. Möchte jemand was zu jungen Behörden sagen oder für die jungen Behörden sagen? Gut, die junge Behörden tun Dinge. Dann fahre ich jetzt einfach mal mit der großen Bürste über die Beauftragten drüber. Haben wir Beauftragte, die Dinge erzählen möchten, sei es aus der IT oder thematisch? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir doch zum wichtigsten Punkt des Abends, Sonstiges. Ja, an der Stelle möchte ich erwähnen, der Landesvorstand trifft sich nochmal zur Klausurtagung vom 18. bis 20.08. Thema wird natürlich die Hochphase des Wahlkampfs und die Zeit danach sein. Hat noch jemand was für Sonstiges?
Ich hätte noch eine allgemeine Frage.
Gerne, Detlef.
Und zwar, wenn ich schon den Thomas hier sehe, Thomas, wie schaut es denn aus mit dem Termin für unseren Bundesparteitag? Hat sich da mittlerweile schon was getan?
Nö, also wir haben zwei Bewerbungen. Ich weiß nicht, die eine ist aus Mittelfranken gewesen. Sagt er vielleicht was, wer sich da beworben hat. Und eine jetzt, die für Wilhelmshaven ist. Beide sind letztendlich zu teuer. Ja, ich bevorzuge, wenn überhaupt, dann die aus Wilhelmshaven. Aber bis jetzt sieht es ganz schlecht aus. Also ich habe jetzt hier versucht, in der näheren Umgebung von München irgendwas zu finden, was relativ günstig ist oder so. Aber selbst die teureren Hallen sind einfach jetzt schon teilweise ausgebucht, weil wir halt in den November rein ausgeschrieben haben und da natürlich schon die ersten hier anfangen, irgendwelche Firmen-Events und was weiß ich, Weihnachtsfeiern zu machen. Sieht nicht gut aus momentan, ne.
Und haben wir denn die Möglichkeit, einen Austragungsort, hört sich immer so nach Kampf an, aber einen Ort zu nehmen, wo wir schon mal waren, also Würzburg oder also Leute, die uns schon kennen?
Ja, sicher. Also es wird nichts anderes übrig bleiben, als dass wir da jetzt uns an die alten Hallen wenden und da rum und num telefonieren. Ich glaube, Michael Ebner ist da auch schon dran. Das Problem ist, also gerade weil du Würzburg ansprichst, hat mir ja damals auch gefallen. Soweit ich weiß, wollen das die Unterfranken nicht mehr machen. Ja, und mir fällt sonst hier nicht viel ein. Wie gesagt, ich habe jetzt jo, das, was ich in der Nähe kenne, abgeklappert. Das Einzige, was Benny war noch, glaube ich, hat mir mal was gesagt in Oberpfalz.
Aber die sind voll, die haben da keine Zeit.
Ja, und da war auch das Problem, man kommt halt schlecht hin. Das hatte ich mir mit Steffen da nochmal angeschaut und haben halt auch gesagt, das ist einfach zu schlecht zu erreichen.
Meine Frage zielt deswegen darauf ab, weil unser Landesparteitag ja auch im November ansteht und wir uns natürlich nach euch richten. Wir sollten also entweder 14 Tage vor euch sein oder 14 Tage danach. Denn am gleichen Datum oder kurz darauf oder danach ist natürlich für uns nicht so gut, weil wir wollen natürlich auch ein volles Haus haben. Beim Bundesparteitag rechnen wir mit wie viele Leute? Mit 400?
Okay, eins nach dem anderen. Also ihr seid nicht der einzige Landesverband, der da jetzt schon genervt ist und sagt, ja, wann macht er denn? Ich habe ja zum Dietmar gesagt, wir machen das in einem Rutsch, machen Landesparteitag und Bundesparteitag alles in einer Halle. Wir mieten das Ding eine Woche und machen da Party. Aber da habe ich halt auch noch keine Halle gefunden. Ansonsten, wir waren jetzt in Düsseldorf was über 300. Das wäre jetzt ein Wahlparteitag. Es könnten locker 400 oder 500 werden. Es ist allerdings aufgrund der Bundestagswahl für mich wahnsinnig schwer einzuschätzen. Also Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viele danach Bock haben auf dem Bundesparteitag oder wie viele da kommen werden. Das weiß ich gerade nicht.
Bei dem Wahlausgang werden natürlich alle kommen.
Ja.
Detlef, ich liebe deinen Optimismus. Ja, ist tatsächlich schwierig, aber wir bleiben in Kontakt, dass wir das möglichst bald über die Bühne kriegen, weil sagst du selber, es ist nahe die Weihnachtszeit und wir wollen ja auch noch unsere Weihnachtsfeier, unseren Parteitag machen und es wird schwierig abzustimmen, aber das kriegen wir irgendwie hin.
Ja, wie gesagt, also wenn sich ja jemand berufen fühlt, wir sind über jede Bewerbung noch dankbar, auch wenn die Ausschreibungsfrist eigentlich schon vorbei ist. Ja, wenn noch was kommt, ich leite das gerne weiter.
Das gilt übrigens auch für den Landesparteitag, sobald der Termin feststeht. Ja, haben wir dazu noch irgendwelche Fragen oder Ähnliches? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir noch einen Punkt für Sonstiges. Gibt's noch was? Okay, dann bleibt mir nur, die heutige Sitzung zu schließen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Stefan Töne für seinen tollen Bericht. Bedanke mich bei allen Teilnehmern, die so engagiert teilgenommen und berichtet haben. Und schließe hiermit die heutige Sitzung. Detlef, die Aufnahme kann beendet werden und alle anderen Aufnahmen zu den Laufen bitte auch.